Die Liebe gehört Gott. Teil 1, Definition der Liebe. Wenn wir die Bedeutung des Wortes Liebe untersuchen, dann finden wir, dass es drei verschiedene Arten der Liebe gibt. Eros, eine Beschreibung der Liebe zwischen Mann und Frau, die herkommt von unserem Wort Erotik. Philia, eine Beschreibung von brüderlicher Liebe oder enger Freundschaft. Und schließlich Agape, jene Liebe, die direkt von und aus Gott kommt. Im Neuen Testament wird bis auf eine Ausnahme ausschließlich das griechische Wort Agape oder verwandte Wortformen übersetzt. Wenn man Strong's Exhaustive Concordance of the Bible zu Rate zieht und schaut in die Elberfelder Bibel, dann sieht man 143 Mal das Verb Agapao in 110 Versen, 116 Mal das Substantiv Agape in 106 Versen und 62 Mal das Adjektiv Agapetos in 61 Versen. Wir finden die exakte Definition der Liebe Gottes in 1. Johannes 5,3. Das ist die erste Bibelstelle. Bitte schlagen Sie das gemeinsam mit mir auf. 1. Johannes 5,3. Das werde ich aus der Elberfelder Bibel entnehmen. 1. Johannes 5,3, wo wir lesen, aus der Elberfelder Bibel 1871. Das ist wichtig, denn hier lesen wir, denn dieses ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Diese Liebe ist unverdient und basiert auch nicht auf Gefühlen, die flüchtig sein können. Vielmehr ist diese tätige Liebe ein bewusster Willensakt, die freudige Entscheidung, das eigene Wohlergehen unter das von jemand anderem zu stellen. Christus hat uns diese Liebe vorgelebt, beginnend mit seinen ersten Besuchen im Tempel, wo er bereits als Zwölfjähriger gelehrt hat, bis hin zum finalen Beweis und der Erfüllung seiner Liebe und der seines Vaters für uns, als er sich am Kreuz für unsere Sünden hingegeben hat. Hierzu habe ich einen interessanten Spruch von dem Maler Vincent van Gogh gefunden. Je mehr man liebt, umso tätiger wird man sein. Teil 2. Ursprung der Liebe. Der Mensch ist von sich aus nicht in der Lage, diese Liebe zu erbringen. Diese Liebe kann allein von Gott kommen. Sie ist, wie wir in Römer 5, Vers 5 lesen, ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Weil Gott mit den Menschen bereits durch seinen Heiligen Geist arbeitet, die er in dieser Zeit berufen will, ist es uns möglich, diese Liebe auch vor unserer Taufe in Teilen anzuwenden. Und der einzige Grund, weshalb es eine solch selbstlose Liebe überhaupt unter den Menschen gibt, ist die Tatsache, dass Gott diese Berufung letztendlich auf alle Menschen erweitern und sie ihnen anbieten wird. Herr Link sprach mal davon in einer Predigt, es gibt Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht berufen sind, dennoch möglich, eine physische Beziehung zu Gott aufzubauen. In all dem Hass und den Wirrungen in dieser Welt, vor allem dem, was wir in den Medien gezeigt bekommen, ist es zwar selten, aber wenn man genauer hinsieht, dann kann man es durchaus erkennen und wir täten gut daran, wenn wir genauer hinsehen würden. Wir sehen also eindeutig, dass es Gott ist, der uns diese Liebe schenkt und uns damit auch ermöglicht, diese Liebe selbst in unserem Leben anzuwenden. Teil 3. Gesetzesstatus der Liebe. Diese Liebe schulden wir zuallererst Gott selbst, denn wir lesen die Antwort Christi auf die Frage nach dem wichtigsten Gesetz in Matthäus 22, 37, wo wir lesen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand, so die Hoffnung für alle. Dies ist die Zusammenfassung der ersten vier Gebote, wie wir sie im 2. und 5. Buch Mose lesen können. Danach sollen wir diese Agape-Liebe unseren Geschwistern erweisen. Können Sie in Johannes 13, 34 Vers lesen, nach dem Vorbild, das uns Christus selbst gegeben hat. Doch damit nicht genug. Wir sind sogar angewiesen, unseren Feinden zu zeigen, diese Liebe zu erweisen. Dies können Sie in Matthäus 5, Vers 44 nachlesen. Nun, auch wenn Gott besonderen Wert darauf legt, zu betonen, dass wir uns untereinander lieben müssen, wir als Geschwister und ebenso auf die Tatsache, dass wir sogar unseren Feinden diese Liebe erweisen müssen, so ist unsere Verpflichtung gegenüber allen Menschen in folgendem Ausspruch zusammengefasst, dem zweiten von Christus genannten Gesetz, was ebenso wichtig ist, der Zusammenfassung der letzten 6 Gebote. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Teil 4. Anwendung der Liebe. Bemerkenswert ist an diesem Ausspruch, an diesem Vers, dass uns hierbei auch gesagt wird, wie groß das Maß unserer Liebe sein muss, mit der wir den Nächsten lieben. Die Liebe für unseren Nächsten muss so groß sein, wie die Liebe für uns selbst. Wenn man das mal weiterdenkt, dann wird deutlich, wie sehr wir uns lieben müssen, um überhaupt in der Lage zu sein, unsere Geschwister, unsere Nächsten und in letzter Konsequenz sogar unsere Feinde zu lieben. Aber Gott erwartet das von uns. Aber wie können wir das schaffen? Wie kann es uns möglich sein, uns selbst zu lieben und gleichzeitig im gleichen Ausmaß andere selbstlos zu lieben? Ich habe ein weiteres Zitat gefunden von Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Sehr interessant. Jemanden lieben heißt, ihn anzusehen, wie Gott ihn gemeint hat. Wie bereits erwähnt, diese Liebe muss von Gott kommen. Er stattet uns damit aus. Es beginnt mit dem theoretischen Verständnis seiner Gebote. Die Erkenntnis, dass alles, was er uns gebietet, zu unserem Besten dient. Aber das ist nur der Anfang. Diese Gebote müssen wir, beginnend mit unserem ersten Schritt in Richtung unserer Berufung, mehr und mehr halten, um die Theorie in eine praktische Erfahrung für uns selbst umzusetzen. Praktische Erfahrung für uns selbst, die dann natürlich zu praktischen Anwendungen gegenüber anderen führt. Aber wie gelingt es uns, diesem überfließenden Maß der Liebe gerecht zu werden? Fassen wir noch mal kurz zusammen. Gott, der Vater, liebt seinen Sohn und umgekehrt. Diese Liebe empfinden beide auch uns gegenüber, ausgedrückt im größten aller Opfer, das sie bereit waren für uns zu erbringen, damit wir gerettet werden. Gott, der Vater, opferte seinen eigenen Sohn für uns. Um diese Kette fortzuführen, müssen wir uns selbst so lieben, so wie der Vater und Jesus Christus uns lieben. Wir können andere nur in dem Maße lieben, wie wir uns selbst lieben. Und unser Ziel und Anspruch muss sein, uns so sehr zu lieben, wie Gott uns liebt. Also auch wie der Vater seinen Sohn Jesus Christus liebt, den er für uns hingab. Die wahre Agape-Liebe wird nicht kleiner, wenn man sie teilt. Nein, sie wird umso größer, je mehr man sie anwendet. Und das wiederum ist nur möglich in dem Maße, wie man sie auf sich selbst anwendet. Gott selbst ist Liebe. Es ist sein Wesen und der Ausdruck seines Wesens. Er hat sich in seinem vollendeten Charakter dazu entschieden, zu lieben. Die Welt, können Sie in Johannes 3,16 lesen, im goldenen Vers der Bibel, und zwar trotz ihrer Verdorbenheit, weil sein Blick auf die Erfüllung seines meisterhaften Planes gerichtet ist. Denn letztendlich will er alle Menschen in seinem Reich, in seiner Familie haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber je öfter ich darüber nachdenke, umso fassungsloser bin ich angesichts dieser wunderbaren Tatsache, die uns offenbart ist. Teil 5. Verwendung im Neuen Testament und Auffälligkeiten. Warum wird im Neuen Testament ausschließlich die Agape-Liebe beschrieben, von der Agape-Liebe geschrieben? Obwohl das Neue Testament neben wichtigen Prophetien zahlreiche Anweisungen erhält, die für jeden Menschen gelten und jeden Menschen nützlich wären, so richtet sich es doch in der Hauptsache an wahre Christen. Es lehrt uns die Sichtweise, mit der wir auf das Alte Testament blicken müssen, um es zu verstehen. Und es zeigt uns am Beispiel Christi, wie die göttliche Liebe, besser die Liebe Gottes, sich wieder und wieder und wieder in Taten erweisen muss. Nun sollte man meinen, dass sich diese Agape-Liebe ausschließlich auf Gott und unseren Nächsten bezieht im Neuen Testament. Aber wenn man die Verwendung des Wortes genauer untersucht, findet man eine Auffälligkeit. Es gibt einige wenige Verse, wo die Liebe sich auf etwas anderes richtet. Wie kann das sein? Zum einen werden die Pharisäer angesprochen, die nach den Aussagen Christi die Ehre der Menschen mehr liebten als die Ehre Gottes. Können Sie in Lukas 11,43 und in Johannes 12,43 nachlesen. Und zum anderen lesen wir über Demas, einen Gefährten des Evangelisten Lukas. Über ihn ist uns wenig bekannt, außer der Tatsache, dass er einstmals ein eifriger Arbeiter für das Evangelium Christi war. Jedoch erfahren wir in 2. Timotheus 4, Vers 10 Folgendes. Schlagen Sie bitte mit mir auf, 2. Timotheus 4. Vers 10. 2. Timotheus 4, Vers 10, diesmal aus der Einheitsübersetzung 2016, wo wir lesen, denn Demas hat mich aus Liebe, und hier steht das Wort Agape, zu dieser Welt verlassen und ist nach Thessalonik gegangen. Da hier allerdings von der Liebe Gottes die Rede ist, stellen sich natürlich einige Fragen. Wie kann es sein, dass die Liebe Gottes, Agape, die ja von Gott kommen muss, auf etwas anderes als Gott, als uns selbst oder als unseren Nächsten angewandt werden kann? Die Antwort lautet, dies kann nur geschehen, wenn man die Liebe Gottes bereits hat. Entweder in sich, durch die ordentliche Taufe, oder mit einem, wenn wir aufgrund der Erkenntnis Gottes bereits in der Lage sind, eine physische Beziehung zu ihm zu haben oder vor unserer Taufe stehen. Und wenn wir diese Liebe dann auf falsche Dinge anwenden, Sie verstehen den Gedanken. Die nächste Frage ist, gibt es dazu weitere Beispiele in der Bibel? Außer Demas lesen wir bereits, wie gesagt, von den Pharisäern. Sie waren zum damaligen Zeitpunkt nicht berufen, aber aufgrund ihres Wissens hätten sie ihr verkehrtes Verhalten erkennen können und müssen. Die nächste Frage, was ist die Konsequenz einer falschen Adressierung der Liebe Gottes? Nun, wenn so etwas geschieht, dann sprechen wir vom Prozess des Abfalls. Ein Schicksal, das Demas, von dem wir nichts weiter lesen, zum damaligen Zeitpunkt tragischerweise gewählt und es zugelassen hat. Die letzte Frage, die ich hier stellen möchte, warnt die Bibel vor dieser Möglichkeit mit explizitem Bezug auf die Agape-Liebe. Dafür schlagen wir gemeinsam Offenbarung 2 auf, die Verse 4 bis 5. Offenbarung 2 und die Verse 4 bis 5, diesmal aus der Zürcher Bibel 2007, wo wir lesen: Ich habe dir aber vorzuwerfen, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Kehr um zu den Werken des Anfangs. Pardon. Wenn nicht, dann werde ich zu dir kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen, wenn du nicht umkehrst. Das sollten wir uns sehr zu Herzen nehmen. Teil 6, Schlussfolgerung. Wir haben gesehen, dass die Agape-Liebe ein Geschenk Gottes ist. Gott selbst ist Liebe und er und sein Sohn Jesus Christus haben diese Liebe für uns bereits gehabt, bevor wir überhaupt geboren wurden. Durch den Heiligen Geist in und mit uns sind wir in der Lage, diese Liebe anderen gegenüber anzuwenden. Allerdings nur in dem Maße, in dem wir uns selbst lieben. Es ist die Quintessenz von Gottes Gesetz, dass wir diese Liebe anwenden. Ihm gegenüber durch aktives Arbeiten an unserer Bekehrung und Überwindung unserer Sünden und unserem Nächsten gegenüber, ganz besonders unter uns Geschwistern. Wenn wir dieses Gesetz brechen, indem wir die uns angebotene und durch Gott erwiesene Liebe nicht mit ihm und unseren Mitmenschen anwenden, sondern uns abkehren von dem Pfad, den wir als wahre Christen erkennen und gehen dürfen, dann schlagen wir einen gefährlichen Weg ein, den Weg, den Demas eingeschlagen hat, ein Weg, der in letzter Konsequenz ins Verderben führt. Gott ist der Ursprung der Liebe. Ihre tägliche Anwendung obliegt uns allen ganz persönlich. Und ihre Erfüllung wird von uns schließlich der Eingang in sein herrliches Reich sein. Setzen wir das also niemals leichtfertig aufs Spiel. Gott schuldet uns nichts. Wir schulden Gott alles. Er hat uns bereits alles gegeben, indem er uns seine Liebe geschenkt hat. Nichts weniger schulden wir ihm. Die Liebe gehört Gott.